Ja, ich lese den Predigttext. Die Predigt ist aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, Verse 1 bis 4 und 12. Und das Thema der Predigt lautet: Unser Glaube auf dem Prüfstand. Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme, die in der Fremde leben. Euch allen sende ich meinen Gruß. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Und Vers 12: Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Ich möchte zu Beginn noch mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir jetzt für diesen Morgen, dass wir uns in deinem Haus versammeln dürfen. Und ich bitte dich, Jesus Christus, dass du durch deinen Geist zu uns redest, dass du unsere Herzen ansprichst und jedem das gibst, was er oder sie braucht. Sei du mitten unter uns. Amen. Unser Glaube unterliegt Prüfungen. Das wird uns in diesem Bibeltext gesagt. Und wie wirkt das auf uns, wenn wir das so hören, dass unser Glaube geprüft wird? Da fragen wir doch sofort, von wem werden wir denn da geprüft? Wer hat denn das Recht dazu? Und vielleicht denkt auch der ein oder andere: Den Glauben, den kann man doch gar nicht überprüfen. Das ist doch eine ganz persönliche, individuelle Angelegenheit. Den Glauben eines anderen können wir doch nicht auf Echtheit prüfen. Aber wer prüft dann unseren Glauben und zu welchem Zweck? Nähern wir uns diesem Text einfach einmal, indem wir den Verfasser betrachten. Dieser Bibeltext steht im Jakobusbrief. Jakobus war ein Bruder von Jesus, das berichten uns frühe Überlieferungen. Und ganz am Anfang des Textes steht auch die Anrede: meine Brüder. Damit gibt sich Jakobus als ein Bruder in Christus zu erkennen und möchte als Bruder zu seinen Geschwistern reden. Seine leibliche Bruderschaft zu Jesus tritt zurück hinter die geistliche Bruderschaft, in der die Christen verbunden sind, indem sie denselben himmlischen Vater haben. Jakobus will also nicht meisterlich belehren, sondern er will brüderlichen Rat erteilen. Und als Leiter der ersten Gemeinde in Jerusalem hat er sicher viel erlebt. Gewaltige Aufbrüche, Kraftwirkungen des Heiligen Geistes, Heilungen, Zeichen und Wunder bei den ersten Christen, ein unglaubliches Gemeindewachstum. Aber auch das andere kennt er: immer neue Verfolgungen der Christengemeinde. Im Jahr 62 nach Christus hat er selbst den Märtyrertod für seinen Glauben erleiden müssen. Spannungen und Spaltungen hat er hautnah miterlebt. Auch innerhalb der Gemeinde erlebte er also Konflikte und Kontroversen. Und in allem wurde ihm klar, nicht nur die Worte zählen, die jemand sagt, sondern auch das, was jemand tut. Taten, das betont Jakobus hier. Taten als Ausdruck des Glaubens. Im Alltag muss sich unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung im Glauben bewähren. Das ist ihm hier wichtig. Wir befinden uns ja im Moment im Jubiläumsjahr der Reformation. Wir feiern 500 Jahre Reformation. Und Bei Luther kommt der Jakobusbrief nicht so gut weg, denn Luther kämpfte natürlich vehement gegen die sogenannte Werkgerechtigkeit. Er lebte ja in dieser Zeit und da war es in erster Linie wichtig, gegenüber der etablierten Kirche zu zeigen oder auch richtig zu stellen, dass wir Menschen nicht durch Werke gerecht werden, sondern nur durch unseren Glauben, allein durch Glaube, vor Gott gerecht gesprochen. Und das tritt natürlich in den von Paulus verfassten Briefen auch viel deutlicher zutage. Und es gibt sogar eine Überlieferung, Luther soll den Jakobusbrief sogar mal als sogenannte Strohhanne-Epistel bezeichnet haben. Aber, und das wissen wir in unserer Zeit umso mehr, einem Glauben, dem nun gar keine Taten folgen als Konsequenz, dem fehlt auch etwas. Also es ist beides wichtig. Wir sind natürlich nur durch den Glauben gerettet und trotzdem soll das Auswirkungen in unserem Leben, in unserem Alltag haben. Und deshalb denke ich, lohnt es sich, dass wir heute auch mal ganz bewusst unsere Aufmerksamkeit auf den Jakobusbrief richten. Jakobus packt heiße Themen an: Reichtum und Armut, Wahrheit und Lüge, Selbstsicherheit und Gottvertrauen, Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit, aber auch Streitigkeiten, Eifersucht und Neid und das große Thema Versuchung, all das kommt vor. Jakobus spricht eine deutliche Sprache, er spricht Klartext und gibt hilfreiche Ratschläge und er bespricht auch seelsorgerliche Fragen in der Gemeinde, Gebet für die Kranken, Umgang mit den Schwachen, gegenseitiges Bekennen von Schuld. Dieser Brief ist also ein Wegweiser für die ganz praktische Nachfolge, gerade in seiner Klarheit. Gerade weil Jakobus sich nicht nur mit bloßen Worten und Glaubenserklärungen zufrieden gibt, ist sein Brief so notwendig und auch hilfreich für uns heute. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch mal Mut machen, sich doch die 5 Kapitel des Jakobusbriefes mal im Ganzen durchzulesen, mal zu erkunden. Dieser Brief erinnert uns daran, bei Jesus waren Worte und Taten identisch. Und bei uns sollte es nicht anders sein, wenn wir ihm nachfolgen, mit Kopf und Herz, mit Hand und Fuß, mit Wort und Tat. Und deswegen heißt mein 2. Punkt auch, unser Glaube wird erprobt und soll sich bewähren. Am Anfang, gleich zu Beginn des 1. Kapitels, geht es nun darum, dass unser Glaube erprobt wird und sich bewähren soll. Unser Vertrauen zu Gott wird manchmal einer Prüfung unterzogen. Das kann sein durch schwierige Lebensumstände, durch Sorge um Kinder oder alte Eltern, andere Angehörige oder durch Menschen, die einen starken Einfluss auch manchmal auf einen Christen ausüben. Und da sind die Prioritäten plötzlich auf den Kopf gestellt. Oder solche Prüfungen können kommen dadurch, dass wir etwas verlieren, was uns sehr, sehr wertvoll ist. Zum Beispiel einen geliebten Menschen oder ein Zuhause, das uns Sicherheit gegeben hat. Auch das kann eine Prüfung sein. Jeder von uns hat sicher schon ganz normale Prüfungen im Leben miterlebt. Und kaum einer ist im Vorfeld angetan davon. Prüfungen, so in der Schule oder in der Ausbildung, sind meistens nicht angenehm. Anstrengende Vorbereitung, Tage- und wochenlanges Lernen, Gedanken mit den schlimmsten Befürchtungen tauchen auf, sobald man nur eine kleine Wissenslücke entdeckt und merkt, oh, das weiß ich noch gar nicht so genau. Und trotzdem sind Prüfungen notwendig. Sie motivieren uns zum Lernen, wenn wir träge werden. Oder sie bescheinigen uns auch, dass wir etwas können, wenn eine gute Note am Ende herauskommt. Eine besondere Fähigkeit oder auch ein spezielles Wissen wird uns da bescheinigt. An bestimmten Situationen unseres Lebens sind Prüfungen einfach wichtig, wenn wir weiterkommen sollen, so wie eine Abiturprüfung oder eine Examensprüfung. die uns Zugang zum Berufsleben ermöglichen. Bei den Glaubensprüfungen, von denen hier die Rede ist, gibt es durchaus Parallelen. Auch hier sind die Prüfungen meistens nicht angenehm. Aber auch hier gilt, unser Glaube wird im Laufe unseres Lebens Prüfungen standhalten müssen, damit wir uns im Glauben weiterentwickeln. Gott als der Stifter unseres Glaubens lässt es zu, dass wir als Christen ab und zu in Schwierigkeiten geraten, um unseren Glauben, ja auch unser Gottvertrauen ein Stück weit zu prüfen. Und hier werden wir sogar aufgefordert, dies als ganz besondere Freude zu betrachten. Ist das nicht pure Ironie? So mancher mag jetzt denken, nicht genug, dass ich es zurzeit besonders schwer habe, auch noch freuen soll ich mich darüber. Wird uns da nicht etwas viel, zu viel abverlangt? Viele kennen sicher den Vers aus Philipper 4, Vers 4, dass wir uns jederzeit an unserem Gott freuen sollen. Über die schönen Dinge sicherlich, aber auch über mancher oder trotz mancher Schwierigkeiten. Aber im heutigen Predigttext, da bekommen wir so eine richtige Steilvorlage geliefert. Wir werden hierin aufgefordert, uns über die Prüfungen, also über die Schwierigkeiten an sich zu freuen. Wie kann Gott so etwas verlangen? Kurzfristig gesehen macht uns dieser Satz in der Tat etwas stutzig. Sich freuen über negative Erfahrungen, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Natürlich ist jede Schwierigkeit und jede Prüfung zunächst einmal schwer und macht uns zu schaffen. Und wir sind bestimmt nicht herausgefordert, mitten im schwersten Leid unser Gesicht zu einem Grinsen zu verziehen. Zu verzerren. Das ist hier bestimmt nicht gemeint. Und da, wo wir trauern, wo wir einen Verlust beklagen, dürfen wir auch diese Trauer bewusst durchleben. Solche Prozesse sind wichtig auch für die Bewältigung von Verlusten, von Schwierigkeiten. Und die sollten auch nicht vorzeitig abgebrochen werden, auch nicht durch fromme Bibelsprüche, die man dann heranzieht. Aber dennoch dürfen wir auf lange Sicht unsere Gedanken auf einen ganz weiten Raum stellen und erwarten, dass gegenwärtige Schwierigkeiten auch eine große Bereicherung in der Zukunft sein können. Dass sie langfristig einen Zuwachs an Lebenserfahrung bedeuten und dass sie vielleicht auch nur aus Gottes Sicht doch einen positiven Aspekt enthalten. Und dass letzten Endes denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Drittens, positive Auswirkungen von Glaubensprüfungen. Manchmal sind wir in der gegenwärtigen Situation aber gar nicht in der Lage, die vermeintlich positiven Aspekte einer Schwierigkeit zu erkennen. Vielleicht werden wir sie später, in einem Jahr oder noch länger hin, in unserem Alter oder auch erst bei Gott in der Ewigkeit richtig einschätzen können und auch Positives erkennen können. Und deshalb hilft uns der Text ein wenig auf die Sprünge, indem er uns eine positive Auswirkung schon mal nennt, nämlich Glaubensprüfungen bewirken Geduld. Wir alle kennen den Vers aus den Sprüchen, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wenn wir genauer überlegen, müssen wir zugeben, mit einer Portion Geduld lässt sich vieles besser regeln, als wenn wir mit voller Kraft gegen die Wand fahren. Geduld. Und nur so werden wir unser Ziel erreichen. In einer anderen Übersetzung ist hier auch von Ausdauer die Rede. Die Bewährungsprobe unseres Vertrauens soll Ausdauer hervorrufen. Und diese Ausdauer hat dann auch zur Folge, dass die Aufgabe, die das Leben oder die Gott an uns stellt, auch zum Abschluss gebracht wird. Nur so können wir langfristig unser Ziel erreichen. Nur dadurch können wir auch unsere Berufung ganz ausfüllen Und nur so werden wir in keinem Bereich auch hinter dem Ziel zurückbleiben, das Gott für unser Leben gesteckt hat. Auch im wirtschaftlichen Kontext kennen wir so etwas. Der industrielle und ehemalige Entwicklungschef von General Motors, Charles Kettering, hat einmal gesagt, Probleme sind der Preis des Fortschritts. Um zu einer Weiterentwicklung zu kommen, um Fortschritt zu erreichen, brauchen wir Probleme, weil sie uns herausfordern, weil sie uns Menschen aus der Bequemlichkeit des Ist-Zustands herausholen und uns einfach anspornen, eine bessere Lösung zu suchen. Dieses Dranbleiben an einer Sache, auch in Schwierigkeiten dranbleiben, das Ziel fest im Auge zu behalten, das ist ein Vorteil. Das ist für viele Menschen heutzutage aber gar nicht mehr wichtig. Sobald Schwierigkeiten auftauchen, ist so eine Tendenz, so schnell wie möglich das Handtuch zu werfen und aufzugeben. Und ich denke manchmal auch, das Festhalten an Gott, das Vertrauen zu Gott ist manchmal dieser Tendenz zum Opfer gefallen. Zum Leben eines Christen gehört nun mal auch die Erfahrung von Leid und Krankheit, von Verlust und Sterben, von Mobbing und Ärgernissen mancher Art. Und erst durch die Schwierigkeiten gewinnt unsere Beziehung zu Gott an Tiefgang. Und deshalb lohnt es sich, gerade in den Schwierigkeiten an Gott festzuhalten. Vor langer Zeit, als ich selbst noch in die Schule ging, habe ich einmal gelernt, dass Halme von hohen Gräsern oder Getreidehalme nur deshalb so stabil sind, weil sie Knoten in ihren Stängeln haben. Ich habe jetzt keinen Halm mitgebracht, aber vielleicht könnt ihr euch das so vor eurem inneren Auge vorstellen. Wenn man das Wachstum beobachtet von diesen Halmen, dann fällt Folgendes auf. Die Halme schießen zunächst sehr schnell in die Höhe. Aber sobald dann so eine Verdickung am Stängel entsteht, da verlangsamt sich das Wachstum und kommt fast zum Stillstand. Und es scheint fast, als müsste sich der Halm durch diese Phase hindurchkämpfen. Ja, als wäre das Wachstum zum Erliegen gekommen. Und danach wächst der Halm wieder ganz normal in die Höhe. Aber ohne diese knotenartigen Verdickungen im Stängel würde der Halm später bei dem kleinsten Windstoß oder Regen abknicken. Und das ist, denke ich, ein guter Vergleich für das Leben eines Christen. Die Knoten im Halm entsprechen unseren Schwierigkeiten, die wir im Leben durchleben. Die leidvollen Erfahrungen, wo es aussieht, als ob nichts vorangeht. Zeiten, in denen unser Glaube geprüft wird, manchmal auf Mark und Bein, ob er den Schwierigkeiten auch standhält. Aber wenn diese Phasen mit der Hilfe Gottes durchlebt sind, dann können sie, wie die Knoten im Halm, uns Stabilität verleihen und Ausdauer. Das gibt uns Festigkeit, auch in unserem Glaubensleben. Und viertens, Gott will uns ermutigen und bleibt auch in schweren Phasen an unserer Seite. Gottes Wort will uns heute Morgen ermutigen, in schwierigen Lebensphasen nicht aufzugeben. Darum werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausdauer habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tun und so die Verheißung erlangen mögt. Steht in Hebräer 10. Manchmal erwarten wir einfach zu schnell die positive Kehrtwende, hoffen zu schnell ein Happy End und dabei vergessen wir, dass auch König David im Alten Testament jahrelang in einem modrigen, korrupten Gefängnis Ägyptens verbracht hat, bevor er dann höchster Beamter am pharaonischen Königshof wurde. Und ich denke, auch für Abraham war es sicherlich eine große Herausforderung, über Jahre an dem Versprechen festzuhalten, dass Gott aus seinen Nachkommen ein großes Volk machen will. Ja, und gleichzeitig zu beobachten, dass sowohl er als auch seine Frau immer alt und älter wurden. Da hatte er auch Ausdauer nötig. Und erst nach langer Prüfungszeit konnte er den lange zuvor von Gott verheißenen Sohn in seinen Armen halten. Ja, Gottes Wege sind manchmal so, dass sie von uns eine große Portion Ausdauer und Geduld abverlangen. Aber daran können und sollen wir reifen. Und ich denke, eine Zusage gilt immer. Siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Gott verlässt uns nicht, auch wenn wir bis zum Hals in Schwierigkeiten stecken, sondern er geht mit uns, er bleibt an unserer Seite und trägt uns im Bedarfsfall auch auf seinen Armen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt, diese Karte mit den Spuren im Sand, wo der Leidende nachher fragt, Gott, als es am schlimmsten war, wo bist du gewesen? Ich sehe nur eine Spur im Sand. Und dann sagt Gott, ja, da habe ich dich getragen. Da siehst du nur eine Spur. Jesus Christus bleibt an unserer Seite und er sorgt dafür, dass die Prüfung nicht über unsere Kraft geht. Gott liegt nämlich viel mehr daran, dass wir standhaft bleiben, als daran, dass wir eine Niederlage erleben. Und so haben Prüfungen und Anfechtungen, die Gott zulässt, nie das Ziel, uns untergehen zu lassen, sondern sie haben immer das Ziel, uns zu läutern, wie Silber in einem Schmelztiegel geläutert wird. Ich habe die ersten Jahre nach meinem Studium in London gearbeitet und gelebt und dort lernte ich eine Frau kennen, die sehr hart vom Leben getroffen war. Sie war an Knochenkrebs erkrankt und war dann zu allem Überfluss von ihrem Mann verlassen worden und auch ihr erwachsener Sohn entwickelte sich nicht sehr positiv. Und zum Entsetzen aller stolperte sie dann während eines Besuchs bei einer befreundeten Familie auch noch und brach sich den Oberschenkelknochen. Und wie viele Prüfungen hatte diese Christin schon erlebt? Und dann noch so etwas. Und ihre Chance auf Heilung war fast aussichtslos. Und da ich selber bei dem Unfall auch zugegen war, wurde ich eingeladen, zu einem Besuch im Krankenhaus mitzufahren. Und da habe ich mich damals als 25-Jährige gefragt, was sage ich denn dieser Frau, die so von Leid geplagt ist? Und ich konnte einfach nur Gott um Weisheit bitten, weil mir selber auch die Worte fehlten. Und was diese Frau getröstet hat, war letztlich Gott selbst. Und nachdem wir längere Zeit auch zusammengesessen hatten, sagte ich ihr, sie sei oder kommt mir vor wie so ein ganz wertvoller Diamant, der sehr, sehr häufig geschliffen wurde. Und nur durch diese vielen abgeschliffenen Kanten wird ein Rohdiamant letztlich zu einem Brillanten, der funkelt und Glanz reflektiert. Und so kam sie mir auch vor, wie ein Brillant, der sehr harte Prüfungen erlebt hat, aber in dem sich Gottes Licht spiegelt und Gottes Glanz reflektiert wird. Und das hat diese Frau getröstet, wie sie mir einige Wochen später noch ausrichten ließ. Und sie ist dann mehrere Monate auch nach ihrem Unfall gestorben und von ihrem Leiden erlöst worden. Ja, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. So fasst es Jakobus in Vers 12 nochmal zusammen. Und nicht jedem von uns wird so ein schweres Schicksal zugemutet, aber auch wir dürfen gewiss sein, dass jedes Leid und jede Schwierigkeit, die Gott in unserem Leben zulässt, einem Schliff des erfahrenen Diamantschleifers gleicht, der einen Rohdiamanten so langsam in einen Brillanten verwandelt, in dem Gottes herrliches Licht widerspiegelt und reflektiert wird. Amen.